Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Sundays for Future, die zweite Predigt zu diesem Thema, diesmal Zukunft der Welt. Ist ja jetzt mehrmals angeklungen, auch in diesen Interviews. Letzten Freitag, Schmitter bei, und einige von euch auch, habe ich gesehen, bei dieser Klimademo in Würzburg. Ich gehöre also zu denen, die das gut fanden. Und ja, ich habe sozusagen quasi für einige Stunden euch meine Arbeitszeit verweigert. Jetzt denkt ihr vielleicht, hat man gar nicht so gemerkt. Ne, also tut wahrscheinlich auch sonst nichts weiter, was soll er, kann er auch daran sein. Diese Tage, so scheint mir, köcheln so die Sorgen um die Welt, gerade so, sind so an ihrem vorläufigen Höhepunkt. Also GroKo präsentiert ihr Klimapaket und es wird bewertet und Tausende in Würzburg, aber Millionen weltweit gehen auf die Straße fürs Klima. Der UN-Gipfel ist jetzt dann. Man trifft sich bei diesem Gipfel unter diesem Motto, A Race We Can Win, um die Klimaziele, die in Paris irgendwie mal festgelegt wurden, jetzt irgendwie schneller zu, also um ein bisschen Gas zu geben, ein Rennen, was wir gewinnen können. Es herrscht so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, finde ich. Also von Klima reden wir ja schon lange, ne? Aber irgendwie scheint mir, dass es jetzt erst in den letzten Monaten so plötzlich einer Mehrheit so richtig wichtig wird irgendwie. Weil es halt auch schon irgendwie ganz schön spät ist, sagen einige oder viele. Das ist ein bisschen wie wenn du schon lange weißt, ich muss eine Hausarbeit schreiben, aber jetzt zwischen Chips und Serien gucken, merkst du plötzlich, es ist übermorgen. So, und jetzt gibst du Gas, aber mancher sagt, Junge, das schaffst du jetzt nicht mehr. Also ist auch zu spät. Ja, schau halt mal, was noch geht. Weltuntergangsstimmung. Mag ich eigentlich nicht so, Weltuntergangsstimmung. Taugt nämlich zur Sektengründung und wirren Geistern für ihre Gerichtsbotschaften. In diesem Fall finde ich Weltuntergangsstimmung gut. Also weil Panikmache kann ich jetzt irgendwie so eher nicht sehen. Und lächerlich finde ich persönlich Fridays for Future auch nicht. Klar sind Ursachen und Lösungen schon wesentlich komplexer, als was man da so auf den Transparenten liest, ist ja logisch. Aber hier sagen immerhin viele, dass ihnen diese Geschichte irgendwie verdammt wichtig ist. Und es gibt Dümmeres, für das man sein kann, als Klimaschutz. Und ein paar der Leute, die tatsächlich diese komplexen Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu durchschauen glauben, wir nennen sie dann Wissenschaftler, vermuten tatsächlich, dass es auch schon zu spät sein könnte. Deshalb die Frage heute, worauf können wir eigentlich hoffen? Im Blick auf die Zukunft unserer Welt. Letztes Mal ging es ja darum, worauf können wir hoffen? Ganz, ganz am Ende mal, also sozusagen ein bisschen platt gesagt nach unserer Welt, jetzt eher im Blick auf unsere Welt. Jetzt bin ich kein Wissenschaftler, das heißt, in der Hinsicht werde ich heute gar nichts sagen. Ich kann nur versuchen, was halbwegs Belastbares zu sagen, wie viel Hoffnung man aufgrund neutestamentlicher Texte, noch kleiner gedacht, aufgrund eines bestimmten neutestamentlichen Textes haben kann. So. Dazu will ich was sagen. Und ich bin einfach auch ein Mensch, der glaubt und hofft, dass die Zukunft zum Glück in der Zukunft liegt und dass die Zukunft immer offen ist. Und dass die Zukunft hoffentlich auch offen ist für eine Welt, die jetzt erst anfängt, ihre Hausaufgaben zu machen, wenn sie denn anfängt. Okay, ich lese mit euch einen Text und wenn ihr den gleich hört, dann werdet ihr denken, oh, das ist ja klasse. Also der ist nicht rosarot, kommt echt wenig vor an Farben in diesem Text gleich. Der ist schon ziemlich, ich sag mal so Greta-mäßig, so dunkel bisschen. Man könnte leicht in Düsterkeit verfallen, wenn man ihn hört, werdet ihr wahrscheinlich auch. Aber dann glaube ich, dass durch das, wenn man den Text ein bisschen genauer anguckt, man das Helle darin sehen kann. So, das versuche ich. Ich lese jetzt Lukas 21, 5 bis 28. Also, wenn ihr, das ist am Ende der Jesus-Geschichte, kann man sagen, ja, diese, bevor er sterben wird, so in den Abschiedsreden. Und das ist ein bisschen ein längerer Text, ich lese ihn aber doch komplett vor. Einige unterhielten sich über den Tempel. Wir sind in Jerusalem. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut, und die Weihegabe, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es. Und sie werden verkünden, die Zeit ist da, lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagte er zu ihnen, ein Volk wird sich das gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu dem allen kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben, und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, ach, hier höre ich jetzt auf. Aber das, was danach kommt, das ist nämlich irgendwie schwierig. Und doch habe ich gedacht, das kann ich jetzt einfach nicht einfach weglassen. Ich muss das jetzt noch bringen. Also es geht jetzt fast noch mal ein bisschen neu los. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Denn dann sind die Tage des Gerichts da und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen? Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden, bis deren Zeit abgelaufen ist. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Welt kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. So. Eine der sogenannten Endzeitreden Jesu findet man so ähnlich zum Beispiel auch bei Matthäus, aber auch nur so ähnlich. Was machen wir mit so einer Rede? Also sagt sie die Zukunft voraus, eure Zukunft, unsere Zukunft. Was machen wir mit so einer Rede? Da ist ja von irgendwie, so ganz grob gesagt, von ganz vielen turbulenten Dingen die Rede, die sozusagen Vorboten des Weltendes seien. Wenn man so will, habe ich jetzt am Freitag gegen diese Dinge demonstriert. Ja? So. Und hier sagt einer, ja, aber muss so kommen. Klingt also alles sehr düster, bis auf den Umstand, dass dann zum Schluss schon alles irgendwie nochmal gut wird, aber auch irgendwie. Ne? Also das, wie es da beschrieben ist, ist ja auch seltsam. So, ich mache jetzt eine Vorrede zum Text oder zur Textauslegung. Ein paar Dinge, die ihr bei diesem Text und überhaupt bei solch ähnlichen Texten im Hinterkopf haben solltet, finde ich, um sie zu verstehen. Also das Erste, das ist jetzt besonders auf diesen Text zu beziehen, auf einige andere dieser Texte aber auch, zum Beispiel auf die Offenbarung. Als Lukas diese Worte, Lukas ist der Autor, diese Worte in sein Evangelium übernimmt und als die ersten Hörer das dann irgendwo vorgelesen bekommen, die sitzen vielleicht im Gottesdienst und er hat einer hier ein neues Lukas-Evangelium, ich lese mal was, so. Da war dieser lokale Weltuntergang, von dem hier ja an zwei Stellen die Rede ist, ja, Zerstörung des Tempels und Jerusalems, der war hier bereits erlebte Geschichte. Der war, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man es datiert, entweder schon geschehen oder im Geschehen begriffen. Im Jahr 70 haben die Römer im jüdischen Krieg die Hauptstadt der Aufständigen erobert und das Heiligtum vernichtet. Und jetzt ist natürlich die Frage, viel spricht dafür, dass die Abfassung des Lukas-Evangeliums erst danach war oder in dieser Zeit etwa. Ja, man sagt so zwischen 60 und 80. So. Also was hier eine zukünftige Katastrophe, als zukünftige Katastrophe beschrieben wird, das ist für die Hörer schon Gegenwart oder schon bald Gegenwart oder schon Gegenwart gewesen. So. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was das für ein jüdischen Menschen bedeutete, dass der Tempel zerstört worden ist. Ja, das ist, im Jahr 70 ist die Welt für einige Menschen quasi untergegangen. Das ist kaum zu ertragen. Also die ersten Leser stecken da schon mittendrin. Die hören das ganz anders als wir, die wir sagen, oh, ist eigentlich nett, mein Leben. So, das hier möchte ich aber nicht erleben. Ja, die stecken mittendrin. Zweitens, in dieser Zeit, im zweiten, dritten Jahrhundert, also nicht, so, sagen wir, zweiten, dritten Jahrhundert, so um Jesus herum, ein bisschen vor der Zeitenwende und danach, da haben Endzeitvorstellungen und Endzeittexte im Judentum eine gewisse Hochkonjunktur. Ja, also viele verstanden das, was sie in der Welt sahen und was sie da jetzt erleben, als Symptome eines himmlischen Kampfes zwischen Gut und Böse. Und viele dachten in diese Richtung, dieser Kampf, der kommt jetzt dann bald zu seinem Showdown und Gott wird aber gewinnen. So, solche Texte, auch so eine Wortwahl wie hier, wir müssen im Hinterkopf haben, das ist ein bisschen typisch für die Zeit. Diese Texte haben also auch Parallelen. Auch biblische Texte nehmen das auf, auch wenn sie dem dann ein bisschen andere Schwerpunkte geben. Aber das ist ein Denken, was man kennt, was diese Stimmung herrscht so ein bisschen. Ja, das ist wie wenn ich heute einen Text verfassen würde und der hieße, das war der heißeste Sommer ever und das käme in der Zeitung. Niemand käme auf die Idee, dass das nichts mit der Klimathematik zu tun hat, sondern dass ich einfach von meinen Ferien erzählen will. So, weil das ist unsere Zeit. Vor 20 Jahren hat irgendein Heini gesungen, wann wird's endlich mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie es früher einmal war. Also dem war zu kalt. Die Leute fanden damals, das ist auch nicht mehr das Wahre, so, ja. Also Texte stehen im Zusammenhang mit ihrer Zeit, sind vom Denken der Zeit beeinflusst. Auch in diesem spiegelt sich was, was du auch in anderen Texten lesen kannst, auch außerhalb der Bibel. Dritter Punkt, Jesus war Mensch. Der Binsenweisheit sagt ihr, Christen glauben, Jesus war Gottes Inkarnation auf Erden, Gottes Sohn. Und sie glauben genauso, Jesus war Mensch, einer von uns. So, das ist ein Paradox und sie glauben das trotzdem. Jetzt kann man sich fragen, ob der Mensch, der Handwerker Jesus, eigentlich die Zukunft voraussagen konnte. Menschen können das ja nicht. Und wenn Menschen sagen, sie können das, dann kann man ein bisschen auf Distanz gehen oder so. Aber jetzt kommt also so ein Text in Umlauf zwischen 60 und 80 irgendwann und jetzt steht da sowas drin. Und jetzt kann man das verschieden deuten. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie das gedeutet wird von heutigen Theologen. Also vier Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, Jesus hat das so wahrscheinlich nie gesagt, denn er kann das ja nicht wissen, ist ja Mensch. So. Erst nach dem Ereignis hat man gesagt, dass er das gesagt hat. Möglichkeit A. Möglichkeit B, Jesus hat das geahnt. So, also denn im Jahr 33 brannte die Luft auch schon in Jerusalem. Ja, der hat die Zeichen der Zeit gelesen. So. Und gesagt, hier, das wird hier noch so kommen. So. Möglichkeit C, Jesus hat es gewusst, einfach weil er Jesus ist. Das ist dann also nicht so sehr Mensch, sondern ja, der kann halt irgendwie die Zukunft sehen. Und Möglichkeit D, Jesus hat sowas gesagt, oder sowas Ähnliches, vielleicht in einem anderen Zusammenhang, man hat dann aber später, als der Tempel untergegangen wird, diese seine Worte auf dieses Ereignis hin interpretiert. So, jetzt denkt ihr, wow, ist das kompliziert. Ihr denkt vielleicht auch, Schmitter kommt zum Punkt, wie lange wachst du noch? Wir haben schon halb oder keine Ahnung, wie spät es ist. So kompliziert ist es nicht, aber ich finde, das ein bisschen im Hinterkopf zu haben, ist sinnvoll. Drei Hoffnungsmacher entdecke ich in dieser Rede, ohne auf jedes einzelne Detail einzugehen. Und es sind meines Erachtens die drei Dinge, die Jesus, zumindest muss ich mal sagen, Lukas, die wichtigen Dinge sind. Warum er diesen Text mit reinnimmt und warum er ihn der damaligen Kirche und jetzt uns heute sagt. Und ich glaube, es sind tatsächlich die Dinge, die uns helfen können im Blick auf die Zukunft unserer Welt, wo wir uns Sorgen machen. Der erste Punkt klingt ein bisschen missverständlich. Keine Panik. Keine Panik. Nee, so. Keine Panik. Das klingt jetzt lapidarer, als ich das meine, ja. Am Freitag trug einer ein Schild rum, I need you to panic. Ja, und da würde ich sagen, ja, das stimmt schon auch. Also ich will jetzt nicht damit sagen, pff, Leute, macht euch keine Gedanken, das wird schon alles, das ist auch alles, es ist alles gut, es wird alles gut. Das will ich damit nicht sagen, mit diesem keine Panik. Ich meine das so, der Text zählt ja Ereignisse auf, da wollen wir, haben wir ja alle keine Lust drauf, da wollen wir nicht dabei sein. Also dieses Chaos in dieser betroffenen Stadt, Jerusalem, Kriegswirren, Leute fliehen und dann Zerstörung des Tempels, oh ja, manchmal setzt euch da auf die Grünen, die sind sicherer. Die Dinge, die da passieren können, Kriege, er redet von Erdbeben, von da gerät was am Himmel aus dem Gleichgewicht, Hungersnöte, all solche Sachen, Seuchen, Verfolgung der Christen. So, und man liest das so und denkt ja, ich glaube, ihr habt eben gedacht, oh nein, da habe ich aber will ich nicht dabei sein. So, und wir denken, dass das alles kommt auf uns zu. Ich möchte mal betonen, das ist doch alles längst so. Ist ja längst Realität. Also damals schon, heute noch. Nur jetzt nicht vor unserer Haustür, haben wir irgendwie Glück gehabt. Aber Jesu und spätestens Lukas' Intention ist eigentlich nicht zu sagen, so ihr Lieben, schaut mal, lest mal, was da noch alles auf euch zukommt. Sondern er will Leuten, die da mittendrin stecken, sagen, erschreckt nicht, keine Panik, das muss so kommen. So, es ist noch alles im, es ist schrecklich, aber es ist nicht irgendwie, also mit meinen Worten, Gott hat nicht die Sache ist ihm nicht entglitten. So, ja. Sowas geschieht, sowas wird geschehen, das ist unsere Welt, deshalb geratet nicht in Panik. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Wir sollten den Text so ein bisschen so lesen, wie die ersten Leser den lasen, die da mittendrin waren. Wenn ihr in sowas drinsteckt, Kriege in Städten, tausende zivile Opfer, und wir haben doch jetzt Bilder vor Augen, die gibt's doch im Fernsehen zu sehen. Mütter und Kinder rennen um ihr Leben, verstecken sich in den Bergen. Leute verraten einander, versterben für ihre Überzeugung. Die Natur zeigt ihre Macht. Meere walzen Küstenplatt. Die Erde wackelt. Dass irgendwelche Vulkane Städte unter sich begraben haben, das war ja schon vor dieser Zeit, wo dieser Text entstand. Hunderttausende sterben an Hunger. Das kommt ja nicht erst auf uns zu. Epidemien und so. Also in sowas steckt ihr doch schon. In sowas steckt die Menschheit doch eigentlich immer. Mehr oder weniger so. Dann geratet nicht in Panik. Da meine ich nicht damit, oh, dann tut nichts gegen oder verdrängt es doch einfach. Nee, aber verliert nicht den Kopf und verliert nicht die Hoffnung, verliert nicht den Glauben. Ist jetzt alles aus, geratet nicht in Panik. So. Denn das, so sagt der Text, ist noch nicht das Ende der Welt. Ne? Zweiter Punkt, noch nicht. Das Ende der Welt, sagt der Text, ist das nicht. Der betont eigentlich gerade, dass oder er betont gerade nicht, dass bald alles vorbei ist übrigens und dass man das daran erkennt, dass es ja schon so schlimm ist. Der Text sagt, diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt, aber es ist noch nicht sofort danach da. Man könnte sogar übersetzen, es kommt noch nicht so bald. Und er sagt ausdrücklich, Die, die sagen, es kommt jetzt dann bald, die, die sagen, ich weiß es, die Zeit ist da, folgt mir, ich habe die guten Ideen, da sagt er ja ziemlich trocken, lasst euch nicht irre machen. Folgt ihnen nicht nach. Schön, wunderschön. Jetzt bin ich am Freitag einer Demo hinterher nachgefolgt, ja, wo Leute sagten, das Ende ist nah. So, aber doch nicht deshalb, weil ich glaube, das Ende ist nah, sondern weil ich glaube, es lohnt sich aufzustehen und das irgendwie zu verhindern. Natürlich nicht durch eine Demo. Muss man schon auch noch ein bisschen was anderes machen. Weil ich Hoffnung habe, noch nicht so bald. Aber weil wir was dafür machen müssen. Es gibt so christliche Strömungen, die stehen, die sehen den Weltuntergang nahe, aber die kommen nicht auf die Idee, dann was zu machen, außer dass die anderen sagen, dass der Weltuntergang nahe sei und vielleicht so ein bisschen rumlamentieren, dass die Welt das auch verdient habe und so. Lukas hat in diesem Text null Interesse daran, Leuten irgendwas an die Hand zu geben, anhand dessen sie ausrechnen oder mindestens erahnen können, wann es denn losgeht. Man könnte vielleicht sagen, eine einfache Regel ist, wer einen Fahrplan hat, der liegt schon mal sicher falsch. Lasst euch nicht irre machen, lauft ihnen nicht nach. Könnte ich ihn für küssen, für diesen Satz. Also noch nicht. Das bedeutet doch im Blick auf die Zukunft unserer Welt, die Zeit, wo du wirklich aufhören kannst mit Hoffen, wo du nicht mehr an eine Zukunft glauben solltest, die kommt vielleicht irgendwann, aber die kommt für dich nie. Wenn es dann da ist, dann kannst du, aber du, im Blick nach vorne hörst du nie auf zu hoffen. Luther wird ja da oft zitiert, ne? Wahrscheinlich hat er das ja nicht gesagt, weil Luther vielleicht auch gar nie irgendwas gesagt hat. Alles, was er gesagt hat, hat er dann doch nicht gesagt. Vielleicht hat er das gesagt. Sollte morgen die Welt untergehen, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Das ist die Haltung. Das interessiert mich nicht, ob morgen die Welt untergeht. Ich habe heute Hoffnung. Wenn es so ist, ist so. Oder das ist jetzt in einer moderneren Version, Arya in Game of Thrones. Was soll sie dem Tod sagen? Nicht heute. Der Tod kommt, aber nicht heute. So. Diese Haltung, so ungefähr, diese Haltung wird in dem Text gestärkt. Noch nicht. Wird alles immer schlimmer? Ja, manchmal wird alles immer schlimmer. Das ist uns Menschen zuzutrauen. Und dann macht der Text Hoffnung, zum Beispiel für Menschen im ersten Jahrhundert, die sagen, es wird immer alles immer schlimmer. Der Text macht Hoffnung, Gott hat einen Plan damit. So, das ist übrigens ein schwieriger Gedanke. Ja, man kann nämlich leichter draus machen, ja dann, was soll ich dann auf die Straße gehen? So, also oder irgendwas tun. Gott hat. Aber das Gute an so einem Satz ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, das versinkt alles im Chaos, dann kann einem das Hoffnung geben, dass Gott irgendwie das noch, dass das dem nicht entglitten ist. So. Also wird jetzt alles immer schlimmer heute? Vielleicht. Ist uns schon zuzutrauen. Vielleicht auch nicht. Die Zukunft ist offen. Menschen ist das auch zuzutrauen. Also die Mauer ist nicht mehr da. Das Ozonloch ist mindestens kleiner. Manche sagen weg oder was. Also irgendwie, das hat uns vor 10 Jahren oder 15 oder wann war das, noch große Sorgen gemacht. Also die Pest. Wann ist das letzte Mal jemand an der Pest gestorben? Wann habt ihr einen der zwei Weltkriege erlebt? Also wird alles immer schlimmer? Vielleicht, vielleicht nicht. Der Hoffnungsträger hier lautet, noch nicht. So, der dritte Punkt, und das ist jetzt dieser echt schwierige Absatz. Ach ja, ich wollte euch das noch von Namen zeigen. Ist das nicht ein sinnhaftes Bild? Naja, so, also. Der letzte Gedanke beschäftigt sich jetzt mit diesem letzten Abschnitt, der auch nochmal irgendwie schwierig ist, weil er nochmal ein neues Thema bringt. Ich habe das mal so überschrieben, Augen nach oben. Augen nach vorn, irgendwie, so könnte man auch sagen. Denn wenn ich da sage, noch nicht, dann steckt ja im Text schon drin, dass das, und in anderen neutestamentlichen Texten auch, dass eines Tages alles anders wird. So, ich mache zwei Sätze, ziehe ich mal raus. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nah. So, und das Szenario, was da erhofft wird, am Ende, und mit meiner letzten Predigt würde ich sagen, am Anfang eigentlich erst, das ist dann der Anfang. Das Szenario wird so beschrieben, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Erwartet wird am Anfang Ende, wenn sich alles ändert, die Wiederkunft Jesu. So, habt ihr sicher schon mal gehört. Ich sage jetzt mal, ich schiebe euch das jetzt mal so unter. Wir haben aber nicht so eine richtige Ahnung, was wir uns darunter einer vorstellen sollen. Wiederkunft Jesu. Also, ich glaube, wir kriegen das hin zu sagen, naja, die Sprachform jetzt, auf einer Wolke kommend, so, okay, die ist vielleicht für unsere Gedanken jetzt wenig hilfreich und man versteht schon, das kann ich mir im 21. Jahrhundert jetzt schon auch ein bisschen anders vorstellen, aber die Sache, die gemeint ist, ist ja irgendwie ein sichtbares Wiedererscheinen des Jesus Christus. Und der hat dann so eine völlige Neuschöpfung im Gepäck. Ist das deine Erwartung? Wie stellen wir uns das vor? Also ich meine das jetzt gar nicht so zynisch, wie das klingen mag, aber wie stellst du dir das vor? Also dass dann eines Tages tausende Videos viral gehen und plötzlich die Medien, die neuen, die alten Medien auch, sind alle voll von einer Erscheinung, die irgendwie so eine Lichtgestalt ist, die irgendwie die Weltherrschaft übernimmt. Und jetzt wird plötzlich alles anders. So stellen wir uns das so vor. Also das ist, ich ahne mal, das gehört jetzt nicht zu deinem Zukunftsbild, wenn du die Nachrichten anmachst, ob das jetzt wohl demnächst mal zu sehen. Also wie stellen wir uns das vor? Irgendwie ist das ja auch abgefahren, diese Vorstellung. Und doch gehört es zur christlichen Hoffnung. Wir sagen das im Glaubensbekenntnis, von da wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was bedeutet das? So, ich habe es ja schon angedeutet, ich finde das schwierig, deswegen werde ich heute nicht sagen, das bedeutet das. Ich werde euch drei Möglichkeiten geben. Du kannst selber schauen, was dich überzeugt, wo du sagst, da tendiere ich hin, so kann ich das am ehesten denken. Die ersten Christen glaubten wirklich sehr konkret, rechneten auch damit, mit einem körperlichen Wiedererscheinen Jesu, und zwar in allernächster Nähe, also zeitlicher Nähe. Ja, das hat mit Ostern und Himmelfahrt zu tun. Da ist ja dieser Mensch gestorben. Dann ist er auferstanden und zwar leiblich, aber irgendwie auch anders leiblich. Also der erschien dann plötzlich an Orten, wo er eigentlich nicht erscheinen kann. Und dann erkannte man ihn nicht und dann erkannte man ihn doch. Und dann ist er aber auch wieder Fisch mit den Leuten zusammen und so. Also wieder so ganz diesseitig, also seltsam. So, und dann verschwindet er irgendwie, Wolke, an Himmelfahrt, und die Erwartung war, so wird er auch wieder erscheinen, wiederkommen, und dann wird alles anders. Die ersten Christen glaubten übrigens eher nicht, dass Jesus mal göttlich war, dann war er Mensch und jetzt ist er wieder göttlich, sondern sie glaubten eher sowas, der war mal göttlich, dann war er Mensch und jetzt ist er der Auferstandene. Das ist nicht dasselbe einfach wieder. So wie wir auch mal auferstehen werden, ja. Der erste ist dieser neuen Welt, die dann kommt. Und diese neue Welt, die ist ganz anders als unsere, aber die ist irgendwie nicht weit weg. Jesus Christus ist jetzt da und von da wird er wiederkommen. So, und man rechnete damit, dass das bald passiert. Dass diese neue Welt unsere Welt dann umarmt, vereinnahmt, könnte man sagen, erneuert. Und das zusammen passiert mit so einem erneut Erscheinen Jesu. Das passiert bald. Erstes Jahrhundert. Dann geschah es aber nicht so bald. Außer wir haben was verpasst. So, also, und die neutestamentlichen Texte, die beschäftigen sich dann, je jünger sie sind, je später sie geschrieben wurden, auch mit dieser Frage, wie gehen wir denn jetzt damit um? Es ist nicht passiert bisher. So. So, jetzt geschieht es seit 2000 Jahren nicht. Kann man natürlich sagen, denke ich nicht weiter drüber nach, aber irgendwie muss man damit ja umgehen. So, die drei Angebote, die ich habe, wie man damit umgehen kann, die lauten so. Also vielleicht gibt's auch noch mehr, aber die drei sind die vielleicht, die ich jetzt so entdeckt habe. Das erste Angebot ist, ja, das wird noch passieren. Wie genau, müssen wir uns ja jetzt nicht irgendwie vorstellen. Irgendwie so. Ja, der Grund, dass es noch nicht passiert ist, ist irgendwie, dass die Geschichte halt noch nicht reif ist. Ja, und jetzt gibt's verschiedene Varianten, aber eine, die vielleicht dann man öfter denkt, ist, okay, und wenn wir die Welt mal dann so richtig zugrunde an die Wand gefahren haben, ja, dann wahrscheinlich irgendwann so. Passt ja auch zu dem Text. So, dann wahrscheinlich irgendwann. Aber das wird noch so oder so ähnlich irgendwie so. Ein anderer Ansatz lautet, Jesus hat das selbst so nie angekündigt. Das, was Jesus immer ankündigte, war, das Himmelreich ist nah. Aber das verband er nicht selbst von seiner Person her mit seinem Weggehen und Wiederkommen. dieser Interpretation, das ist, gehört dann dazu, ja, dieser Interpretation, die entstand erst in der jungen Kirche, die jetzt irgendwie mit diesem Ganzen klarkommen muss und Himmelfahrt hinter sich hat und diese Hoffnung entwickelt. So. Dieser zweite Umgang damit, der geht natürlich nur, wenn du damit rechnest, dass nicht alles, was in den Evangelien Jesus gesagt hat, wirklich Jesus gesagt hat. So. Kann man auch mitrechnen. Sind literarische Überlieferungen. So. Dritter Ansatz lautet, Jesus rechnete schon damit, und zwar auch damit, dass das recht bald passiert. Und das bedeutet, er hat sich schlicht und ergreifend geirrt, mindestens im Zeitraum. Er sagt mal, hey, die Generation wird nicht vergehen, bevor das passiert. So, das klingt jetzt für glaubende Ohren zuerst mal ganz furchtbar, dass Jesus sich geirrt hat. Aber wenn man damit ernst macht, dass Jesus Mensch war, kannst du für dich überlegen, ist das für mich denkbar? Er sagt zumindest mal an einer Stelle ganz deutlich, dass er nicht weiß, wann dieser Zeitpunkt ist. Also sozusagen, Jesus sieht Unwissenheit als zu seinem eigenen Menschsein gehörend. Ist auch Irrtum da drin? So, ihr merkt, das sind jetzt drei Angebote und ich schaut, was ihr damit macht. Wiederkunft Jesu. Was bedeutet das im Jahr 2019 nach Christus? Ich sage jetzt zum Schluss noch, was es mindestens bedeutet, egal zu welchen dieser drei du tendierst, was es mindestens bedeutet und was ich auch glaube, was das tatsächlich Wichtige daran ist. Die Welt retten werden letztlich nicht wir. Ich finde, das ist das Mindeste und das Wichtigste, was es bedeutet. Die Welt endgültig retten werden letztlich nicht wir. Auch nicht die Kirche. So. Gerade die Kirche muss sich das klar machen, immer mal wieder. Wenn du das komplett streichst, wenn du sagst, ach, wie soll man heute noch an sowas irgendwie glauben, ja? Dass der Himmel eines Tages zur Erde kommt, nochmal ganz anders, als es jetzt der Fall ist. Wenn du das streichst, aber du glaubst trotzdem, dass Gott die Welt irgendwie verändert, dann ist es vielleicht nicht zwangsläufig, aber es ist sehr dicht dran, dass du sagen musst, naja, und das tut er durch uns. Wie sonst jetzt irgendwie, ja? Durch die ihn quasi hier vertreten, ja? Dann ist die Kirche auf Erden sozusagen das, was Jesus mal war. Spricht ja auch was für, ne? Ihr seid der Leib Jesu und so. Ihr seid Gottes Hände, ihr seid seine Füße und so, kennt ihr das vielleicht, ne? So, das stimmt ein bisschen, was ich jetzt gesagt habe, und deshalb würde ich auch sagen, tu das, was du kannst im Namen Gottes, um diese Welt ein bisschen mehr Himmel zu machen, so. Aber wenn du nicht mehr hoffen kannst, dass Gott es ist, der irgendwann nochmal was ganz Neues tut, dann müssen wir letztlich auf uns selber oder sagen wir mal auf Gott durch uns hoffen. Die Christen sind dann letztlich selbst die Heilsbringer. Und das endet entweder in maßloser Selbstüberschätzung oder in totaler Verzweiflung, weil es nicht funktioniert. So. Also das finde ich das Schwierige, das Gefährliche, wenn wir mit diesem Wiederkunftsgedanken gar nichts mehr anfangen können. So. Als dieses kleine Schiff, Raumschiff Voyager, ich kriege nicht ganz auseinander, Voyager 1 oder 2, ich glaube 1, aber ich bin mir nicht ganz sicher, 77 losgeschickt, die beiden. Und einer der beiden schickt 1990 ein letztes Bild unseres Sonnensystems zurück, ja, bevor es dann im Universum verschwindet. Sagen wir mal in unserer Galaxie, die wird er wahrscheinlich nicht verlassen können, nämlich. Aber jedenfalls, egal, macht er so ein letztes Bild und da sieht man fast nichts, außer eben in dem ganzen Wirrwarr einen kleinen blauen Punkt. Man könnte noch meinen, das ist Staub, muss man hier vom Foto wegwischen, ein winziges blaues Staubkörnchen. Da sagt ein NASA-Sprecher, auf diesem kleinen blauen Ding da leben wir. Er nennt es Blue Dot, auf diesem Blue Dot leben wir. Das ist die einzige Heimat, die wir haben. Und er sagt dann, und es wird niemand kommen und uns retten. Das müssen wir selber machen. So. Und das stimmt auf eine sehr bedeutende Weise, dass da niemand kommt. Und auf eine ganz andere bedeutende Weise glauben wir trotzdem, doch, da wird uns jemand retten müssen. So. In diesem Satz, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nah. Erlösen können wir uns nicht selber. im eigentlichen Text steht, das ist noch schöner, erhebt eure Häupter. Augen auf, Augen nach oben, Kopf hoch. So. Der all das schuf, der hat euch nicht vergessen. Erlösung, das kann für dich ganz persönlich morgen schon sein. Wiederkunft Jesu, also ich sag mal Ankunft Jesu in deinem Leben, sodass sich was verändert, das kann morgen schon sein für dich. Das täglich kann das sein. Immer wieder brauchen wir Erlösung. Durch Hilfe von Menschen oder ohne die. Und was unseren Planeten angeht, vielleicht braucht es ein Wunder. Und vielleicht braucht es mutige Politiker oder Wissenschaftler oder Unternehmer oder beides oder wie auch immer. Also tu, was du kannst, aber heb die Augen auf und rechne damit, dass Gott diesen Planeten nicht vergessen hat.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.